So, während ich nach Pforzheim fahre und ich liebe es, im Auto zu sitzen, ganz allein. Ich bin gestern Morgen nach Stuttgart gefahren und hatte den Jamie bei meiner Seite. Das ist auch immer schön. Dann redet man lange mit der Person. Aber wenn man alleine ist, dann kann man einfach mit Gott reden. So, und ich weiß nicht, wie du mit Gott redest. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich sage, Gott, jetzt die nächsten 3 Minuten trete ich in deine Gegenwart und ich spreche mit dir und dann sage ich Amen, sondern ich rede einfach. So, es fließt über zwischen meinen Gedanken und dem, dass ich mit Gott rede, weil ich weiß, er ist da. Unser Vater im Himmel hört uns, er ist da. Und ich glaube, Jesus bringt uns genau diesen Wert bei, dass Gebet in erster Linie keine religiöse Übung ist, sondern es ist ein Ausdruck der Beziehung. Genauso wie keine Ehe oder kaum eine Ehe rund läuft, wo man das Gespräch standardisiert hat. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und damit ihr miteinander redet, habt ihr irgendwann einen Deal. Jeden Abend von 20 Uhr bis 20.10 Uhr treffen wir uns und wir reden miteinander. Mag vielleicht hier und da mal sinnvoll sein, aber im Großen und Ganzen hört sich das ziemlich awkward an, oder? Seid ihr bei mir? Wer findet das normal, dass man so ein Date hat, 10 Minuten reden wir? So, es ist gut, wenn wir mal wirklich Zeit haben, gerade wenn man viele Kinder hat, wir haben gerade etwas über Kinder gehört, dann ist man so als Familie unterwegs und dann braucht man vielleicht als Ehepaar mal einen Dateabend. Aber reden mit meiner Frau tue ich von morgens bis abends, oder? Ihr auch? Darf ich mal fragen, bei wem ist es auch so? Ah, okay, ich bin nicht der Einzige, oder ihr seid alle normal, denn ich glaube, das ist normal. Und Gott lädt uns eigentlich genau zu diesem Leben vor Gott ein. Das war so der Schwerpunkt der letzten Predigt von Ismael, der am Brunnen des Lebendigen gelebt hat. Am Brunnen des Lebendigen, der einen sieht. Und dann lesen wir, und er war am Beten. So, und heute möchte ich einen anderen Schwerpunkt legen, und zwar den Schwerpunkt, den Jesus in der Bergpredigt setzt. Und da sagt er ganz viel über Gebet, was eigentlich gar nicht das Vaterunser ist. Und wenn ihr wollt, dürft ihr mal eure Bibeln mit aufschlagen. Wir werden heute einiges aus der Bibel vorlesen und nicht nur zitieren, was ich sehr, sehr gerne tue. Also jede Predigt ist immer biblisch, immer viel Wort Gottes drin, auch wenn ich nicht immer sage, das steht in Matthäus 7. Aber in diesem Fall, wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt, dürft ihr das gerne machen. Matthäus Kapitel 6. So, meine Augen werden immer seltsamer. Kurz- und weitsichtig gleichzeitig, habe ich den Eindruck. So, Matthäus 6, zu Beginn, hört einfach gut zu. Das Vorlesen war auch in der Urgemeinde Bestandteil der Liturgie, Bestandteil des Gottesdienstes. Und manchmal nehmen wir unsere Eigengedanken so wichtig. Und deswegen hört einfach mal zu, was Jesus im Originalton sagt. Matthäus 6, Vers 1. Hab Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor die Herr posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut. So, ihr habt Flyer auf dem Tisch, mein Herz für sein Haus. Und ganz ehrlich, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, das kam mir gerade jetzt. Aber jedes Mal, wenn ich über diesen Satz nachdenke, ist nicht meine Predigt, denke ich, Jesus, was meinst du da? Meine linke Hand soll nicht wissen, was meine Rechte tut. Meine Rechte nicht wissen, was meine linke tut. Das ist schon eine krasse Aussage, oder? Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Da geht es ums Geben. Und dann geht es weiter, Überschrift vom Beten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und auch an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten gesehen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr nicht ihnen gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und dieses Gebet haben wir uns die letzten zwei Sonntage angeschaut, das Vaterunser. Das können wir alle gemeinsam beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zwei lange Predigten, wir könnten 5, wahrscheinlich 10 halten und wir werden allein über Vaterschaft Gottes ist so ein großes Thema. Aber wir merken, dieses Gebet, das wir rausnehmen, ist eigentlich eingebettet in einer Predigt. Und diese Predigt lese ich euch gerade vor. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vom Fasten. Überschrift. Wenn ihr aber fastet, so sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es vor den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wir könnten weiterlesen, das ist die ganze Bergpredigt, aber dann hätte ich nichts mehr zu sagen. Herr, wir beten, dass du zu uns redest heute durch dein Wort und dass wir deine Gedanken verstehen. Amen. Erst einmal freue ich mich von ganzem Herzen, dass so viele Kinder heute da sind. Und nicht nur heute, sondern auch in den letzten Sonntagen. Wir treffen uns jeden Dienstagmorgen als Pastoren. Und ich kann euch sagen, es vergeht kein Sonntag, ohne dass wir feiern. Es kommen Kinder in der Ekklesia Pforzheim, in der Mosaik Pforzheim an. Was für ein Vorrecht. Vor einem Jahr waren viel weniger da, weil weniger geboren waren, aber auch weil Familien dazugekommen sind. Und wir reden vom Indoor-Spielplatz, der noch gar nicht geworden ist und die Kinder sind schon da. Ist das cool? Also in meinen Augen ist das, als Gott sagt, hey, euer Herz, ich stehe dahinter, ich finde es gut, geht diesen Weg. Noch bevor ihr wirklich gesät habt, dürft ihr ernten. Was für ein Vorrecht für uns als Gemeinde. Seid ihr bei mir? So, und an dieser Stelle bete ich, und das ist wirklich mein Gebet, Herr, am Ende des Jahres wollen wir nicht mit 15 Kindern am Sonntagmorgen, was schon richtig gut ist, viel besser als 3, unterwegs sein, sondern mit 30. Und das ist jetzt heftig, oder? Das ist eine Vervielfältigung. Und ich sage nicht, dass die Gemeinde doppelt so groß wird, darum geht es mir gar nicht, sondern dass wir gesund werden, dass viele Kinder hier ankommen. Und damit das möglich wird, haben wir entschieden, wir werden Missionare werden. So ähnlich, wie wir schon Missionare waren. Jeden Dienstag wird meine Frau und ich und 2 von meinen Kindern zusammen mit unserer Kinderpastorin der Trinity oder Kinderpastorin in Ausbildung, noch 1,5 Jahre braucht sie dann, aber sie macht es jetzt schon, und dem Tim und teilweise mit Jonas hier andocken. Und wir fangen erst einmal mit dem Kids Club an. So, und ich habe das in dem Video schon gesagt und jetzt ist der Prozess durch. Wir werden es tun. Nach den Winterferien, ab dem 6. März, Dienstag, legen wir hier los. Und ich würde mich freuen, wenn jede Mama und jeder Papa sagt, hey, das ist ein guter Termin für mich. Wahrscheinlich von 5 bis 7. Warum? Weil Kinder sind so wertvoll, geprägt zu werden. Und deswegen versucht der Teufel auch alles, genau diese Kinder selber zu verprägen. Und diese Erstprägung, das wissen wir, ist so tief. So viele von euch, ihr seid in meinem Alter. Und ich kann euch sagen, das ist manchmal sehr ernüchternd. Ich bin im Hauskreis in einer Kleingruppe mit Menschen in meinem Alter. Und ich denke mir, seit 10 Jahren reden wir über Themen, aber ihr hört mir nicht zu. Ihr seid bereits geprägt. Egal welche Themen, ja, das ist so herausfordernd. Und bei Kindern, sie hören das Bild zum ersten Mal und sie sind so hellhörig und sie glauben es. Und wenn wir heute Kinder segnen, ihr lieben Eltern, eure Nähe, eure Worte sind so entscheidend wichtig. Und an dieser Stelle, bitte, bitte, gebt eure Schätze nicht in fremde Hände, solange die so zart sind. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir machen können, ein Kind mit einem Jahr, noch nicht mal einem Jahr abzugeben oder selbst mit 2 Jahren abzugeben, zu sagen, andere lieben das Kind genauso. Nein, niemand liebt dein Kind so wie du. Du bist die Mama. Niemand liebt dein Kind so wie du. Das hat Gott genetisch so vorgesehen. Du hast dein eigenes Baby 9 Monate lang im Leib getragen. Da ist solch eine Nähe. Der Papa schaut dazu und denkt sich, und wo bleibe ich? Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe 5. Aber ich kann dir sagen, die Nähe, die eine Mama zu ihrem Baby hat, die ist einmalig. Halleluja. Von Gott gegeben. Und wir können ins Tierreich schauen und wir merken, die Tiere machen das genauso. Da ist kein Tier, der sagt, ach ja, mein Baby, gebe ich mal in fremde Hände. Sondern ihr dürft es selber prägen, ihr dürft dieses Bild malen. Und an dieser Stelle kommen wir Väter irgendwann mal rein und wir dürfen dieses Bild mitmalen. Und dann kommen andere Stimmen und andere Stimmen sind auch gut. Aber wer prägt dein Kind? Dein Kind ist dir gegeben worden. Und als Gemeinde wollen wir genauso vorgehen. Deswegen feiern wir unseren Mutter-Kind-Kreis, der bald entsteht, ja? Wir wollen unbedingt unsere Kinder prägen, und zwar mit dem Original. Weißt du, wie viel Falschgeld da ist? Kannst du Falschgeld vom Original unterscheiden? Die Frage ist, wie lernen wir die Wahrheit? Und der Weg Gottes ist, dass er dir das Original beibringt. Du musst nicht 1000 falsche Blüten, du musst nicht alle Lügen des Teufels kennen, sondern du solltest die Wahrheit Gottes kennen. Amen. Du solltest die Wahrheit Gottes kennen. Und wenn du die Wahrheit Gottes kennst, dann kannst du selber für dich unterscheiden und merken, nein, das, was ich gerade höre, das, was mir gerade gesagt hat, das stimmt gar nicht. Und deswegen ist so wichtig, dass wir genau von diesem Jesus lernen. So, ich sagte, wie hat Jesus gebetet? Vor den großen Entscheidungen seines Lebens, da lesen wir, und er ging auf den Berg oder ging in den Tal, er ging in die Wüste und er hat gebetet. Er hatte viele Jünger, aber als es um die Frage ging, mit wem baue ich Gemeinde im engeren Kontext, mit wem teile ich das Leben, und weil er ein Mensch war wie du, konnte er nicht mit 100 Menschen gleichzeitig so eng sein, musste er eine Auswahl treffen. Und am Ende des Morgens, nachdem er die ganze Nacht gebetet hat, lesen wir, und er traf seine Wahl und 12 Jünger waren mit Jesus. Aber er hat es nicht nur gedanklich gemacht, nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern er hat diese Namen vor Gott bewegt. Hat gesagt, Vater im Himmel, jetzt treffe ich diese große Entscheidung, bitte hilf mir. Und wir merken, dieser Jesus, der so natürlich unterwegs war mit seinem Vater im Himmel, hat sich immer wieder Zeiten genommen, wo er sagte, jetzt ist es wichtig, vielleicht stehst du vor der Berufswahl. Ich kann mich erinnern, wie ich vor der Berufswahl stand und wie ich gemerkt habe, diese Wahl ist groß. Sie entscheidet ganz viel in meinem Leben. Und da brauche ich Reden Gottes, da brauche ich Nähe Gottes. Und dann kann ich warten, dass andere Leute kommen und sagen, ich habe vom Herrn. Oder ich kann in die Gegenwart Gottes gehen und vertrauen, dass Gott selber mein Herz prägt. Mein Herz leitet und dass ich in der Gegenwart Gottes spüre, das ist dran. So triff wichtige Entscheidungen bitte in der Gegenwart Gottes. Nimm dir Zeit dafür. Wen soll ich heiraten? Ist diese Person die richtige? Rede mit Menschen, die dir nahe sind, aber rede bitte auch mit deinem Vater im Himmel. So, Gott lädt uns so sehr ein, und da bin ich bei diesem Vater unser. Unser tägliches Brot, unseren Alltag in der Gegenwart Gottes zu leben. Amen. Seid ihr bei mir? Nicht Sonntagmorgen, sondern Sonntag, Montag, Dienstag, 24 Stunden und das dabei, ohne komisch zu werden. Du gehst nicht zum Aldi und fängst an, in Zungen laut zu beten. Aber wenn wir im Gottesdienst sind, dann können wir laut singen. Dann können wir sogar erhobene Hände. Das ist biblisch. Wir wollen eine biblische Gemeinde sein, ja? Also wenn ich in den Gottesdienst komme, dann kann ich beten. So, wenn ihr betet. Und dann sagt Jesus, und er gibt hier uns Anweisungen. Und ich habe mich so ein bisschen meditativ an diesen Text gewandt und dachte, Jesus, wo setzt du den Schwerpunkt? Und der erste Schwerpunkt, den ich eindeutig sehe in all diesen Worten, die er sagt, es geht um dein Inneres, es geht um dein Herz. Da lesen wir immer wieder oder wir hören, und dein Vater, der ins Verborgene sieht. Gott sieht mehr, er sieht nicht das Öffentliche, was alle anderen sehen. Oder er sieht nicht einen Teil des Öffentlichen, was andere sehen, sondern er sieht das Verborgene. Und das ist keine Bedrohung, sondern das ist eine Einladung, dass du Gott vom Herzen nachfolgst. Dass du kein Scheinchrist bist, dass du kein Namenschrist bist, dass du nicht jemand bist, der gelegentlich in den Gottesdienst kommst, damit du sagst, ja, ich zahle meine Kirchensteuer oder ich gehöre doch zu dieser Ekklesia Pforzheim oder in welche Kirche auch immer du hingehst. Sondern Gott sagt, hey, ich möchte so gern dein Gott sein. Ich schaue ins Verborgene. Wenn du betest. So, und dieser Satz allein hört sich so an, wenn du betest. Und ich dachte, was meint Jesus damit? Jesus meint nicht damit, wenn du einmal im Jahr eine Audienz vor dem König der Könige hast. Oder wenn du einmal die Woche mit Gott redest. Sondern er spricht eigentlich vom Alltag. So oft du betest. Das ist nicht so gemeint im Katastrophenfall, bitte beten. So, vielleicht kennt ihr das, ihr seid schon mal geflogen und dann gibt es die Anweisungen, so beim Fliegen, wenn das kommt und es kommt aber nie, dann solltest du das tun. Es ist keine Einladung von Jesus, der sagt, Gebet ist Luxus. Und wenn du zufällig oder ist die absolute Ausnahmsweise und wenn du in der Not bist, dann bitte ruf zu mir. Sondern vielmehr geht er davon aus und die Beispiele, die er erwähnt, zeigen uns, dass er eigentlich zu Menschen redet, die alle am Beten waren. Und deswegen müssen wir diesen Text auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil der Kontext damals ganz anders war. Als Jesus zu den Juden sprach, sprach er zu Menschen, zu den Pharisäern, zu den Sadduzäern, zu den Priestern, zu den Jüngern und sie waren alle fromm. Das war nicht so wie heute, wo man eigentlich sagt, oh, was ich glaube, ist meine Privatsache. Habt ihr schon mal jemanden an der Straßenecke beten sehen, mit allem Stolz, bitte schaut, und damit ich von euch gelobt werde? Also wer das heute in Deutschland tut, der erntet vielleicht Spott, aber ganz sicherlich nicht, wow, der ist schon wieder am Beten. Also wir merken, das Umfeld war anders. Eigentlich könnten wir dieses Umfeld vielleicht übertragen auf Gemeinde. So, wir vergessen mal die Welt und wir bewegen uns im Kontext der Gemeinde. Und da ist die Frage, wer von uns betet am längsten? Oder wer von uns ist bei jedem Abend praying like Jesus am Start? Ja? So, und dann gehen wir innerlich und sagen, okay, wir sind noch besser als der andere. Aber wir spüren, die Menschen damals, und es geht nicht um die Menschen, sondern die Juden, die wussten, sie sind das Volk Gottes und die vorbereitet waren auf den Erlöser. Johannes der Täufer war vor Jesus da. Sie waren in einer Erwartung einerseits, dass Gott den Messias gibt und gleichzeitig war es ein ganz frommes Volk. Und wenn ich das jetzt übertrage, dann merke ich, ich muss es mit Vorsicht übertragen. Denn ich glaube, Jesus würde uns Deutschen genau das Umgekehrte sagen. Jesus würde sagen, ich lad dich ein, steh zu mir, bekenn meinen Namen. Wer mich bekennt vor den Menschen, ja, den werde ich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und doch können wir es übertragen. Warum? Weil es geht am Ende um unser Herz. Warum beten wir? Was ist Gebet? Gebet ist Reden mit Gott. Und wenn ich bete, dann rede ich mit Gott und dann suche ich nicht den Lohn von den Dritten. Dann suche ich nicht den Lohn der Gemeinde. Dann suche ich nicht den Lohn von dem Ältesten oder vom Pastor. Dann sage ich nicht, lieber Pastor, schau mal, wie toll ich beten kann, damit ich irgendwie gut dastehe in deinen Augen, sondern es geht um Gott. Das Hauptmotiv, das dich antreiben sollte, ist, ihm zu gefallen, ist für seine Ehre zu leben, für seine Freude, für seinen Lohn. Und gute Werke bringen fast automatisch einen Lohn mit sich. Und genau dies ist die Gefahr. Wie groß ist die Gefahr, Gutes zu tun und Gott dabei zu vergessen? Gutes zu tun und zu vergessen, wofür tun wir das? Und zum bestimmten Grad sind wir alle in einer Art Belohnungsprinzip groß geworden. Wir wurden belohnt für das Richtige, wir wurden bestraft für das Falsche. Und auch Gott geht hin und belohnt uns für Gehorsam. Auch wenn wir merken, dass es nie die Qualifikation vor ihm, sondern seine Gnade, dass wir ihn erkennen, dass wir es als Geschenk annehmen. Keiner ist vor Gott gerecht aus sich heraus. Das schaffen wir nicht. Deswegen wird Gott Mensch und Gott lädt dich ein. Und am Ende belohnt Gott eben nicht, dass du 1000 Mal gebetet hast, sondern dass du sein Herz empfunden hast. Ja. Weißt du, es gibt manche Menschen, die beten jeden Tag, aber wenn du mit ihnen redest, spürst du, da ist kein Gott drin. Die Haltungen sind so weit weg von Gott. Und Gott geht es darum, dass wir genau das tun, dass wir unser Herz abgleichen mit seinem Herzen, mit seinem Willen. Also es geht um dein Herz. So, es geht und in diesem Kontext ganz bewusst, weil es anders als in Deutschland. In Deutschland wirst du ausgelacht dafür, dass du öffentlich betest oder zumindest komisch angeschaut. Damals haben die Leute gesagt, wow, Pastor David ist schon wieder am Beten. Was für ein guter Pastor ist er, ja? Ein ganz anderer Kontext. Und in diesem Kontext hinein sagt Jesus, bitte bete für Gott. Rede mit deinem Vater im Himmel, weil es dir um deinen Vater im Himmel geht. Sein oder Schein ist letztendlich die Frage. So, Jesus sagt sogar, hab Acht, wenn ihr Almosen gebt, damit die Menschen das nicht sehen und ihr euren Lohn dahin habt. Warum? Was tust du, wenn du beispielsweise Almosen gibst? Du beschenkst eine Person in Not. Und die Person, die von dir beschenkt wurde, darf es dir danken. Darf sagen, danke, dass du an mich gedacht hast. Danke, dass du von der Fülle, die du hast, mir etwas abgibst. Da ist eine Person, der Empfänger ist, nämlich die Person, der du gibst. Und es gibt einen zweiten Empfänger und das ist Gott. Denn Gott macht sich genau eins mit diesem Bedürftigen, dem du gerade gibst und sagst, du gibst nicht dem Bedürftigen, sondern du gibst mir. Gott ist sowohl der Geber als auch der Empfänger, denn er hat all das, was du hast, dir gegeben und du gibst es weiter und Gott macht sich eins mit dem Empfänger. Aber wenn wir darauf achten, wie wir dastehen vor den Menschen, dann haben wir auf einmal nicht mehr die Person vor Augen, um die es geht, sondern ganz andere. Nämlich Menschen, die eigentlich in dieser Beziehung gar nichts zu tun haben. Wir suchen den Lohn von Dritten. Und wisst ihr, an dieser Stelle dachte ich, ist dieser Text so relevant. Wir leben in einer Social-Media-Kultur. Wir leben in einer Kultur, wo wir so viele Stars und möchte gerne Stars haben, wo Schein so wichtig geworden ist. Und am Ende geht es ja gar nicht mehr darum, um was wir tun, sondern um den Applaus der Menschen. Und Gott sagt, ich warne dich vor dem Applaus der Menschen. Ich warne dich vor dem Lob der Menschen. Tu es nicht, weil Ältester XY kommt und sagt, das hast du gut gemacht. Tu es nicht, weil die Oma kommt und sagt, das hast du gut gemacht. Tu es nicht, weil du 200 Likes dafür bekommst oder 2000 oder noch viel, viel mehr. Sondern tu es aus der richtigen Herzenshaltung. So, Gott lädt dich ein, dass du lebst vor ihm und dass du die Dinge tust, aus einem Sein tust und nicht aus einem, wie stehe ich da? Lass uns ehrlich sein vor Gott. Wisst ihr, und an dieser Stelle sind wir Schwaben ganz stark, was sagen die Leute? Ich erinnere mich noch, als wir als Kinder losgefahren sind, mein Vater war es wichtig, dass der Keller aufgeräumt war. Und ich dachte mir immer, was hat jetzt der Keller mit unserem Urlaub zu tun? Es könnte sein, dass wir unterwegs einen Unfall bauen. Es könnte sein, dass wir alle sterben und dann würden Leute kommen und unseren Keller anschauen. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Wir leben doch nicht für den Ruf vor den Menschen. Aber wir Schwaben schon, oder? Und da sind wir gute Juden. Ja, was sagen die Menschen? Ich kann mich erinnern, dass ich ein junger Pastor war, frisch verliebt. Und ich war Pastor, frisch verheiratet, erstes Kind, zweites Kind. Und wir hatten fast jeden Abend Programm in der Church. Sechs Abende. Es war heftig und es war cool und wir waren selber jung und es ging oft spät. 12 Uhr, 1 Uhr oder Jugendgottesdienst bis um 11 und dann kam man nach Hause. Man war immer noch jung, ja, und dann ist es 1 Uhr geworden. Und dann rief mich meine Mutter irgendwann oder klingelte um 8 Uhr vor der Tür und sagt, David, du bist Pastor, was sagen denn die Leute, dass du um 8 Uhr noch schläfst? So, und ich dachte, Mama, hallo? Ich habe einen Rhythmus von 9 bis 1 Uhr, das sind 18 Stunden gearbeitet. Was juckt es mich, was die Leute sagen? Und wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen wie die Mama geworden. Versteht ihr? So, was sagen die Leute? Warum? Man möchte ja nicht schlechter dastehen, als man ist. Aber ist die Gefahr nicht manchmal die, dass wir besser dastehen wollen, als wir sind? Dass wir mehr sein wollen, mehr scheinen wollen? Wenn die Leute wüssten, wie unser Gebetsleben aussieht, dann würden wir... Oh, und dann verbergen wir. Und Gott geht genau an dieser Stelle und sagt, bitte, dein Lohn, das, wonach du begehrst, das, wonach dein Herz achtet, bekommst du von einer Person. Und das ist vom Vater im Himmel. Und an dieser Stelle ist die Frage, wo sind die Götzen in unserem Leben? Wo sind die Menschen, wo wir sagen, der muss mir aber sagen, das hast du gut getan. Applaus von den Menschen. Und liebe Leute, ich liebe eine Kultur der Wertschätzung. Ich liebe eine Kultur der Ermutigung, auch eine Kultur von sagen, das hast du gut getan, wir müssen es lernen, das tut uns gut. Aber ich möchte nicht davon abhängig sein, sondern ich möchte von dem Lob, von der Anerkennung meines Vaters im Himmel abhängig sein. Ich möchte wissen, ich habe das Richtige getan. Denn es gibt Momente, da werden alle applaudieren und du hast das Richtige getan. Und es gibt Momente, da wird niemand applaudieren und du hast doch das Richtige getan. Der Hebräerbriefschreiber spricht davon, dass Menschen, weil sie an ihrem Glauben festgehalten wurden, dass sie umgebracht wurden, ja, dass Menschen einen harten Preis bezahlt haben, dass Menschen isoliert wurden, dass Menschen alleine dastanden und im Gefühl war nicht mehr, wow, das ist cool, Kind Gottes zu sein. Und im Gefühl war nicht mehr, hey, alles cheesy hier und wir haben 1000 Menschen im Gottesdienst und alles ist easy. Nein, sondern Nachfolge kostet etwas. Und Nachfolge darf dich heute das kosten, dass du deinen Lohn von deinem Vater im Himmel begehrst. Sein oder Schein ist die Frage. Und Gott lädt dich ein zu einem echten Leben. Strebe nach dem Lohn des Vaters im Himmel. Die Frage ist, was ist der Lohn? Was ist der Lohn von Liebe? Also wenn ich einen Dateabend oder wenn ich Zweisamkeit mit meiner Frau habe, dann gehe ich nicht hin und überlege mir, was bekomme ich davon? Sondern es ist einfach ein Ausdruck der Beziehung. Und ich habe eigentlich noch nie gebetet zu sagen, Gott, ich möchte, dass du das jetzt wahrnimmst. Jetzt nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit für dich. Und ich hoffe, du beschenkst mich dafür. Sondern der Lohn ist ein Ausdruck der Liebe. Und Liebe wird beantwortet durch Liebe. Dass Gott sagt, Mensch, ich bin bei dir. Ich liebe dich. Das ist der Lohn Gottes. Nun, Gott schenkt uns in Jesus alles, sagt die Bibel. Wir sind beschenkt in Christus mit allen himmlischen Gaben. Der Himmel wartet auf uns. Aber der eigentliche Lohn für mich ist, dass ich weiß, ich bin im Einklang mit dem Willen Gottes und dieser Wille Gottes ist für mich gut. Versteht ihr? Der ist nicht für Gott gut, sondern für mich. Wenn ich anfange, das Richtige zu tun, dann ist es für mein eigentliches Leben gut. Und Gott geht hin und sagt, achte nicht so sehr, lebe nicht vom Lohn der anderen, sondern lebe von meinem Lohn. Der Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich danken. Der nächste Gedanke, der mir kam, ist, Jesus setzt einen Schwerpunkt auf Vertrauen. Er sagt, wenn ihr betet, wie sollt ihr beten? Ich habe das gerade gestern wieder erlebt. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe meinen Kindern gesagt, wie wäre es mit Aufräumen? Und ich merkte, sie haben alle auf Durchzug geschaltet. Papa redet. Aufräumen wollen wir? Nein, danke. Ja. Aber ich kann dir sagen, unser Vater im Himmel schaltet nicht auf Durchzug. So und gelegentlich, gerade als Elternteil, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich habe die Ansage 2-3 Mal höflich gemacht. Bin dann einkaufen gegangen und ich kam nach Hause und ich dachte, so funktioniert das nicht. Und habe ein kleines Donnerwetter gegenüber allen, ja, so ein kleines Donnerwetter. So funktioniert das nicht. Und auf einmal, und alle waren dabei am Aufräumen. Und ich will dir sagen, unser Vater im Himmel ist nicht wie ein Teenie, der eigentlich nicht hinhören will. Der eigentlich nicht tun will, was der Papa sagt. Der eigentlich keinen Bock darauf hat. Sondern unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Und wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, hier ist unsere Not, dann hat er es beim ersten Gebet gehört. Und wie er antwortet, das darf ich ihm überlassen. Aber ich muss an dieser Stelle nicht plappern wie die Heiden. Und an dieser Stelle hier redet Jesus von Heiden, aber eigentlich müsste er sagen, plappern wie die religiösen Menschen. Denn wir religiösen Menschen meinen wir, Gott erhört uns deswegen, weil wir 3 Stunden lang auf den Knien rumgerutscht sind für eine Sache. Oder weil wir 40 Tage gefastet haben. Und an dieser Stelle merke ich, wir sind irgendwo im Spagat. Einerseits dürfen wir... Ja, die Bibel fordert uns sogar heraus, dass wir Kämpfer Gottes sind, dass wir Streiter Gottes sind, dass wir in Fürbitte treten und da sehen wir viele Begebenheiten, wie eine Hanna beispielsweise in den Tempel geht und sie bringt ihre Not zu Gott und Gott sagt, ich sehe deine Not, ich greife ein. Eine andere Hanna im Tempel, sie lebte, sie wachte am Fasten Tag und Nacht gefühlt. Ihr Leben war Gebet. Und ich frage mich, welchen Lohn hat sie bekommen? Soll ich dir sagen, die Menschen, die wirklich in etwas leben, die werden fast gar nicht mehr wahrgenommen. Diese Hanna des Tempels oder der Zacharias im Tempel, ja? So, das war normal, der gehört halt dazu, Inventar. Der ist halt am Beten. So, die haben es nicht getan aus, wie stehe ich da vor den Menschen, sondern es war schon lange, das ist mein Leben, mein Dienst vor Gott. Aber Gott lädt dich ein und in diesem Spagat stehen wir, dass wir einerseits praying like Jesus, dass wir jeden Abend am Start sind, dass wir sagen, Gott, es ist uns wichtig, wir wollen dir zeigen. Gott fordert uns heraus und gleichzeitig sagt Jesus, plappert nicht wie die Heiden. Wie passt das zusammen? Und ich glaube, so ist das Leben, dass wir wissen, Gott hat uns gehört. Wir müssen ihn nicht langweilen. Wir müssen auch alle anderen nicht langweilen, sondern unsere Bitte ist angekommen bei unserem Vater im Himmel. Und worum es eigentlich geht, ist, dass Gott sagt, ich bin euer Vater, ihr dürft mir vertrauen. Wusstest du, dass der Gott, dem du dein Leben anvertraut hast, dass er dein Vater ist im Himmel, dass er dich gerne beschenkt, dass er nicht gegen dich ist, dass wenn du kommst und sagst, Jesus, und ich habe gesündigt, dass du nicht wie im Mittelalter dich kasteien musst, um irgendwie Gott zu überzeugen, dass du es ernst meinst, sondern dass dein Bekenntnis vor ihm absolut ausreicht, dass du mit deiner Not zu ihm kommen kannst und er nimmt diese Not wahr, dass er nicht so ist wie Teenies, die nicht aufräumen wollen. Wir müssen Gott nicht überreden. Was wir tun dürfen, wir dürfen zeigen, Gott, wir meinen es ernst. Wir wollen etwas. Ich will wirklich Erweckung in Deutschland. Ich will wirklich deinen Segen für diese Gemeinde. Ich will wirklich, dass es wimmelt vor Kinder. Hey, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, weil dann kommt Erweckung. Dann prägen wir eine neue Generation von Menschen, die wissen, Gott ist nicht so der Sonntagsgott, sondern er möchte unser Leben verändern. Und an dieser Stelle dürfen wir gemeinsam vor ihm treten und sagen, hier stehen wir. So, und dieser Jesus, der genau diese Worte trifft, ist eben nicht derjenige, der nie betet, sondern ich habe den Eindruck, er betet pausenlos. Wenn du die Texte liest, dann merkst du immer wieder, und Jesus war am Beten. Und Jesus war am Beten. Warum? Weil Gebet nichts anderes ist, als sein Herz zu korrelieren, zu eichen mit dem Herzen. Es sind so viele Stimmen, die du liest im Internet, in der Zeitung. Es sind so viele Stimmen, die du wahrnimmst an deiner Arbeitsstelle. Es sind so viele Stimmen, die du wahrnimmst in der Schule. So viele Stimmen, die du wahrnimmst, wenn du nach Hause kommst und am Handy arbeitest. Und Teenies sind teilweise stundenlang und auch nicht nur Teenies, auch Erwachsene. Und du wirst so beeinflusst. Wir alle werden beeinflusst. Und Gott sagt, ich möchte, dass du von mir beeinflusst wirst. Und Jesus hat es vorgelebt, aber nicht, hört gut zu, nicht aus, ich muss es tun, damit mein Vater im Himmel zufrieden ist, sondern weil er wusste, ich brauche die Gegenwart Gottes, sie tut mir gut. Ich möchte den Willen Gottes nicht nur verstehen, sondern ich möchte ihn verinnerlichen. Ich lebe, so wie ein Ismael, ich lebe am Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dieselbe Bibel, die sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, sagt in Jesaja, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauer gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet, bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Was ist jetzt richtig? Ich glaube, beides ist richtig. Dieses Wissen, mein erstes Gebet wurde bereits gehört von Gott. Aber für mein eigenes Herz ist es wichtig, dass ich dafür kämpfe. Weißt du, wenn ein Gebet so wäre, dass ich einfach 1 Euro reinstecke und dann kommt die Gebetserhörung raus, dann wäre mein Herz ganz weit weg von Gott. Dann würde ich immer die Wünsche bringen, die ich will. Und dann würde ich am Ende so weit weg sein von dem, was Gott wirklich für mein Herz vorbereitet hat. Und das sehe ich bei allen Frauen, bei allen Männern Gottes. Beten wie Jesus bedeutet, ich lebe in der Gegenwart Gottes. Ich lebe vor seinem Angesicht. Da ist nichts, was mich trennt. Ich höre seine Stimme. Ich plapper nicht wie die Heiden, dummes, leeres Geschwätz, sondern ich lebe vor ihm und Gott redet zu mir. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas damit anfangen könnt. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ich bete, dass der eine oder andere Gedanke, dass ihr den mitnehmt. Wir beten nicht um den Schein, sondern um Sein, weil es ein Ausdruck unserer Identität ist. Wir suchen nicht den Lohn der Menschen. Und der Lohn der Menschen, der ist laut. Applaus oder nicht Applaus, Zustimmung oder nicht. Und auch im frommen Kontext ist er laut. Dafür leben wir nicht. Und unsere Rolle ist nicht, dass wir sagen, dass wir gut oder dass wir schlecht, sondern wir leben für den Lohn Gottes. Und dieser Gott hat sich festgelegt, was gut ist und was schlecht ist für unser Leben. Und deswegen dürfen wir unser Herz ausrichten auf ihn. Wollen wir beten. Jesus, danke von ganzem Herzen für dieses Vaterunser, das wir uns die letzten zwei Sonntage angeschaut haben. Dieses Gebet, das uns zeigt, dass dieser Allmächtige nicht nur allmächtig ist, sondern dass er unser Vater ist. Und weil du unser Vater bist, müssen wir nicht dich überzeugen, uns zu segnen. Müssen wir nicht mit 1000 Worten vor dir kommen und zeigen, Gott, bitte, 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 hilf uns. Sondern wir dürfen mit dir reden und du siehst unser Herz. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was wir benötigen. Du bist nicht gegen uns, sondern du bist für uns. Du bist zu uns Menschen gekommen, Gott. Und ich bete, dass wir gleichzeitig so ein Gebetsleben lernen, wie du das geführt hast, Gott. Dass Reden mit Gott nicht eine Pflichtübung ist, sondern eine Quelle der Kraft, eine Quelle der Wahrheit, eine Quelle des Lebens. Dass wir aus dieser Beziehung zu dir leben. So wie eine gute menschliche Liebesbeziehung, nicht aus irgendwelchen Pflichten nur besteht, sondern aus Begegnung, aus Leben. So wollen wir auch mit dir unterwegs sein, Gott. Du bist unser Herr und wir sind deine Schüler. Und Herr, dieses Anliegen, das ich am Anfang dieses Jahres so bewusst hier hinein platziere, es soll nicht mein Anliegen sein, sondern es soll unser Anliegen sein. Gott, wir wollen, dass Menschen errettet werden in diesem Jahr, dass Menschen zur Kenntnis der Wahrheit kommen in diesem Jahr. Gott, wir wollen, dass Menschen dir begegnen in diesem Jahr. Und Gott, wir beten, dass wir viele Kinder und viele junge Menschen erreichen, Menschen, die noch wenig geprägt sind, um Menschen, wo der Teufel so gerne sie in die Irre führen möchte. Und Gott, wir beten, dass sie die Wahrheit Gottes, dass sie dir begegnen, durch uns, durch dein Wort, aber auch dadurch, dass wir sie prägen. Herr, ich bete darum. Und wir segnen den Kids Club, der kommt. Und wir segnen den Indoor-Spielplatz, der kommt. Und Jesus, wir segnen all die Dinge. Und wir, die wir 40, 50, 70 sind, Herr, wir wollen unseren Beitrag dazu tun, dass dein Reich ankommt in dieser Stadt. Und gerade heute, wenn wir 3 Kinder gesegnet haben, Herr, hilf, dass wir so sehr erkennen, dass du der Gott des Lebens bist. Dass du dich freust, dass das Leben mit uns nicht aufhört. Wie oft sehen wir nur unser Leben, aber du hast uns Leben gegeben, damit es weitergeht in eine nächste Generation. Und Herr, wir beten für die nächste Generation, dass sie an dich glaubt, dass sie dich liebt, dass sie sich festmacht in dir, dass sie Helden und Heldinnen Gottes sind, mehr als wir sind. Herr, wir beten nicht, dass es weniger wird, sondern dass es mehr wird in deinem Namen. Und gerade hier in Pforzheim, Gott, ich bete so sehr, dass wir das, was wir jetzt schon erleben, es werden mehr Kinder, dass es bald wimmelt vor Kindern, Gott. Ich bete darum. Und wenn du sagst, dieses Gebet ist gut, es soll wimmeln vor Kindern, dann lade ich dich einfach ein, da innerlich und auch äußerlich ein Ja zu geben, zu sagen, ja, so soll es sein. Amen? Amen. Wenn du sagst, du möchtest ein Teil der Lösung Gottes sein, dann kannst du das auf ganz viele Weise machen. Ich habe oft erzählt, ich bin Taxifahrer. Und was ich damit meine, all unsere Gemeinden sind Einzugsgemeinden. In Ulm Einzug, auch in Pforzheim. Manchmal braucht es einfach jemand, der Auto fährt, damit Menschen zur Veranstaltung kommen. Wenn wir den Kids Club anfangen, die Kinder werden nicht alle nur aus der Nachbarschaft kommen. Dann braucht es Taxifahrer. Omas und Opas, die Dienstagnachmittags um 5 Uhr Zeit haben und sagen, und ich bringe dieses Kind meiner Nachbarschaft hierher. Du musst nicht das Programm gestalten, das werden wir, aber du darfst ein Teil der Lösung Gottes sein. Und wenn du sagst, hey, mit Kindern zu arbeiten, das ist genau mein Herzschlag, dann darfst du dich bei der Nanny hier melden und wir wollen ab Stunde 0 mit einem starken Team hier loslegen und hoffen, dass Gott diese Arbeit segnet. Und wir als ganze Gemeinde dürfen dafür beten. Wir dürfen uns eins machen und wir wollen es feiern. Wir wollen jedes einzelne Kind, ob es am Ende 20 oder 30 sind, das überlassen wir unserem Vater im Himmel. Aber wir wollen jedes einzelne Kind segnen und feiern. Amen.